So, wir sind mitten im ersten Buch Chronik, Kapitel 17. David ist mittlerweile König. Und er hat mittlerweile auch die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Beim letzten Mal konnten wir feststellen, da sind schon kleine Unterschiede zu dem, wie es in 2. Samuel steht. Bei 2. Samuel steht einfach bloß, das sind 3 Monate, okay, dann wird es berichtet. Und hier in 1. Chronik waren halt dann noch zwischendurch Kämpfe, die in 1. Samuel, 2. Samuel halt anders beschrieben werden. Dafür ist es manchmal ganz nett, wenn man die Berichte aus verschiedenen Perspektiven kriegt. Das ist ja bei den Evangelien oft so, dass die Leute dann sagen, ja, guck mal hier, da haben die das Gleiche geschrieben, da haben sie voneinander abgeschrieben. Oder, guck mal, hier schreiben die gar nicht das Gleiche, kann also gar nicht so sein. Also es ist wirklich wunderbar, die Leute können ausgezeichnet beide Argumente bringen. Und natürlich, wenn es übereinstimmt, ja, dann wird es wohl so gewesen sein. Und wenn es sich etwas widerspricht an manchen Punkten, da merkt man dann, ja, das ist halt auch ein wichtige Sache für Authentizität. Weil wenn bei einem Unfall etwas passiert und mehrere Augenzeugen da sind, dann kriegt man auch mehrere Geschichten. Und dann muss halt der Ermittler rausfinden, was ist jetzt da das Wichtige dabei, was passiert ist. Dafür ist das hier auch nochmal ganz interessant. Und jetzt 1. Samuel 17. David hat die Bundeslade eben nach Jerusalem gebracht. Die Bundeslade steht in einem Zelt, aber nicht der Stiftshütte. Die Stiftshütte steht ein bisschen weiter draußen, vor Jerusalem. Und es begab sich, als David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade des Bundes des Herrn ist unter Zeltdecken. David stellt nur fest, jetzt habe ich nicht mehr genau die Geschichte in 2. Samuel im Kopf, wie es da steht, aber ich meine, da sagt David noch wenigstens, ich möchte ein Haus bauen für Gott. Hier sagt er einfach nur, ich wohne in einem Haus, Gott wohnt selber in einem Zelt, beziehungsweise die Bundeslade steht in einem Zelt. Und man merkt bei David, das macht ihm zu schaffen. Weil es kann doch nicht einem menschlichen König besser gehen als dem König über Himmel und Erde. Also auch wenn David weiß, es ist nur die Bundeslade. Und es ist nicht Gott selber, aber trotzdem ist es halt nur ein Zelt. Nathan sprach zu David: Alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn Gott ist mit dir. Eine wunderbare Zusage. Und an allen möglichen anderen Punkten stimmt das auch. Bloß in diesem Fall widerspricht Gott tatsächlich selbst. Also, Nathan ist ziemlich drauf und dran, dass er David direkt sagt, ja, das tut, das macht, das ist völlig in Ordnung. Und dann weist ihn Gott in der Nacht zurecht. Also das lese ich gleich. Das ist bloß interessant. In 5. Mose wird extra gesagt bei Propheten, also in 5. Mose 13 und 5. Mose 18, wenn Propheten etwas voraussagen und es tritt ein, und sie dann sagen, folgt jetzt mit mir anderen Göttern nach, ist es ein falscher Prophet. Wenn dieser Prophet Sachen voraussagt, die treffen nicht ein, ist es auch ein falscher Prophet. Und wenn diese Propheten Dinge sagen, die nicht mit dem übereinstimmen, was Mose schon gesagt hat, ist es auch kein echter Prophet. Und in einer gewissen Weise könnte man jetzt Nathan vorwerfen, du bist kein echter Prophet. Weil er ja David gesagt hat, mach das. Und dann weist ihn Gott zurecht. Einfach schön zu sehen, dass auch Propheten manchmal menschliche Züge haben. Und dass man nicht von den Menschen immer nur Perfektion erwarten kann. Also zum einen sollen wir es erwarten, also bei der Prophetie, dass wir drauf gucken. Was ist es? Und auch in der Gemeinde gibt es ja Prophetie, schreibt Paulus in 1. Korinther 13. Aber dann ist ganz wichtig, dass wir auf die Prophetie achten und gucken und passt das zusammen mit dem, was in der Bibel steht und allem. und tatsächlich auch so ein bisschen Gnade walten lassen können, wenn der jetzt halt nicht partout sagt und jetzt folgt anderen Göttern nach. Also dann muss man schon ein bisschen harscher sein. Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan. Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr. Nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung. Denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, als ich Israel herausführte, bis auf diesen Tag. Sondern ich bin umhergezogen von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. Habe ich jemals, solange ich in ganz Israel umherzog, zu einem der Richter in Israel, den ich gebot zu weiden, mein Volk, ein Wort gesagt und gesprochen, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Also, Gott hat ja zuerst mit seinem Volk in Zelten gewohnt. Israel war in der Wüste und hat ein Zelt, hatten Zelte, und Gott hat dann auch ein Zelt bekommen. Ein etwas prunkreicheres Zelt. Die Stiftshütte ist ja sehr wichtig. Das Ganze, was ich zur Stiftshütte erzählt habe, kann man übrigens tatsächlich immer noch nachlesen auf der Homepage. Ist ja so dieser, irgendwie der Turnus bei diesen SV-Predigten, dass, zumindest bei uns, dass alles, was älter als, oder das, was ein Jahr alt ist, dass das rauskommt aus dem Ganzen, dass das von der Homepage weggeht, aber die Dokumente, die sind noch dran. Und das, was ich zur Stiftshütte erzählt habe, das kann man da immer noch nachlesen. Und die Stiftshütte ist eben ganz wichtig, weil sie ein Bild ist für Jesus und auch für uns als Gemeinde. Das ist der erste Tempel und jetzt geht's hier halt in Richtung zweiter Tempel. Aber Gott hat eben nie zu irgendjemandem gesagt, baut mir ein Haus. Aber das Interessante ist, David ist ja ein Mann nach Gottes Herzen. Also, in 1. Samuel 15 sagt Gott ganz klar durch Samuel, es kommt jetzt ein König nach Gottes Herzen. Und später in Apostelgeschichte, Kapitel 13, da sagt Paulus auch nochmal ganz eindeutig in der Synagoge, das war der König. David ist der König nach Gottes Herzen. Und der kriegt jetzt so einen Riegel vor. Das ist schon irgendwie etwas merkwürdig, wo doch David es eigentlich nur gut gemeint hat. Und das ist genau das, was da jetzt noch dabei kommt. David hat es gut gemeint, weil Gott ihm dieses Anliegen ins Herz gelegt hat. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es, das Herz des Königs ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn und er lenkt es, wohin er will. Und das merkt man jetzt hier auch, David hat dieses Anliegen, Gott das Haus zu bauen. Gott sagt ihm zwar, du sollst es nicht bauen, aber man merkt, das Anliegen ist trotzdem von Gott. Warum? Weil die Stiftshütte an sich schon ein Bild war für das, was wir eben als Gemeinde haben, für das, was Jesus ist, für den Tempel im Himmel. Aber dann später wird noch klar, der Tempel in Jerusalem, den Salomo gebaut hat, der hat noch ein paar mehr Details. Und die sind dann auch nochmal sehr wichtig. Und später, der nächste Tempel, den Jesus dann gesehen hat, der hatte auch nochmal mehr Details. Und das ist auch nochmal total spannend, da zu gucken, was das dann auf sich hat. Aber das kommt natürlich heute Abend nicht alles dran. Da empfehle ich aber ein Buch, das ist zwar ein Riesending, aber man muss es ja nicht auf einmal lesen. Das heißt Der Messias im Tempel von Roger Liebi. Das ist ein Schweizer Bibelschullehrer. Der hat da richtig viel dran geforscht und das ist also zum einen historisch interessant, aber auch mit dem Ganzen, was es halt für uns auch bedeutet. Übrigens noch mit dem Vers aus Sprüche 21,1, also eben, des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn, er lenkt es, wohin er will. Den Vers dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Weil wir als Kinder Gottes Könige und Priester sind. Und dann dürfen wir tatsächlich auch sagen, okay, wenn ich mich tatsächlich im engen Kontakt mit Gott befinde, dann darf ich auch davon ausgehen, dass er mein Herz lenkt. Schon immer wieder gucken, passt das, was ich jetzt an Anliegen habe, mit Gottes Wesen überein? Passt es mit seinem Wort zusammen? Aber grundsätzlich darf ich erstmal sagen, ja, das passt. So, nun kriegt David zwar in gewisser Weise einen vor den Latz gehauen, dass er gesagt bekommt, du darfst das Haus nicht bauen, aber jetzt kommt die Kehrtwende. So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest. Also Schafhirten waren interessanterweise durch die gesamte Zeit immer diejenigen, die ganz unten waren, weil die gestunken haben und was sonst auch immer. David selber war ja auch noch der letzte Sohn, der hieß, ach, der ist draußen bei den Schafen. Aber solche Leute nimmt Gott, um sie nach ganz oben zu setzen. Darum wird Gott ja auch selber mit dem Hirten verglichen. Und Jesus selber sagt ja auch, ich bin der gute Hirte. Und weil er ein Hirte war und sich damit ausgekannt hat, wie man mit Leuten, mit Schafen umgehen soll, hat Gott gesagt, jetzt weidest du meine Herde, weil wir Menschen eben auch wie Schafe sind. Was ich übrigens eher eine Beleidigung für Schafe finde. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe deine Feinde ausgerottet vor dir und dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden Namen haben. Und wenn man so will, ist der, nicht einfach nur, wenn man so will, wenn man es genau nimmt, ist der Name, den David hat, sogar größer. Weil, habt ihr zufällig die Ahnung, wie andere Könige zu Davids Zeiten hießen? Die großen Könige waren von großen Reichen, der Pharao vielleicht. Nee, aber genau, David, den kennt man bis in die hintersten Winkel der Erde, da wo das Wort Gottes bekannt ist. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben, und ich will es pflanzen, dass es dort wohnen soll. Und es soll sich nicht mehr ängstigen, und die Gewalttätigen sollen es nicht mehr bedrängen wie vormals. Also, sie werden eingepflanzt. Das ist ja so eine Baumschule. Da wird es ja erstmal ganz grob gemacht, also alles in einem Kasten, dass es keimen kann. Wenn es dann einigermaßen gekeimt hat, vereinzelt man die Dinger. Und wenn die dann wieder gewachsen sind, vereinzelt man sie nochmal. Und das dauert dann gerne 15 Jahre, bis dann wirklich so ein großer Baum normal einzeln steht. Und dann wird er an einen Ort gepflanzt. Aber das dauert halt manchmal so ein bisschen und bisschen und bisschen und bisschen und bisschen. Und Gott sagt, jetzt pflanze ich mein Volk. Vorher habe ich in einem Zelt gewohnt, was auch noch so ein bisschen gezeigt hat, ja, ich bin mobil, bin bei euch, kann überall hinziehen. Aber Gott legt sich fest. Und er sagt eben, ich pflanze euch ein. Es kommt an anderen Stellen auch noch, dass ihr Wurzeln schlagen sollt und Frucht bringen und alles Mögliche. Denn dort, wo man eingepflanzt ist, da kann man auch wirklich tief Wurzeln schlagen. Und in der Zeit vorher bei den Richtern war es halt wirklich ständig, dass irgendwas passiert ist. Unter Saul kamen die Philister auch noch immer wieder. Aber nach David war es nicht mehr so. Als die Könige sich dann schlimmer benommen haben, da kamen dann wieder von außen Angriffe. Aber zu Davids Zeiten erstmal wunderbar. Nichts. Und auch Salomo hat viel Frieden erlebt. Und zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk verordnete, ja, das ist noch Teil des ersten Verses, also sie sollen sie nicht mehr bedrängen wie vormals, zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk Israel verordnete. Und ich will alle deine Feinde demütigen und verkünde dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn aber deine Tage um sind, und du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, dem will ich das Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Und ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei ewiglich. So, volle Verse. Aber ich wollte sie ganz vorlesen. Da ist erstmal ein Wortspiel drin. Also, wenn er gesagt bekommt, der Herr wird dir ein Haus bauen Und später heißt es, es ist einer der Nachkommen von deinen Söhnen. Bauen heißt im Hebräischen Bana. Der Sohn auf Hebräisch heißt Ben. Also wie in Benjamin, das ist der Sohn des Glücks. Und ein Wortspiel ist da, weil nämlich ein Haus bauen bedeutet im Hebräischen nicht nur, dass man halt hier so ein Haus baut wie das Haus Schmi, sondern auch, dass eine Dynastie gebaut wird. Also dein Haus ist tatsächlich die ganze Familie. Das muss nicht das Haus sein, in dem du wohnst, sondern das ist der Vater mit Mutter und den Kindern und was dann noch dafür, was da noch davon kommt, das ist das Haus. Also erstmal schönes Wortspiel dabei. Soll ja keiner sagen, dass Gott keinen Humor hätte. Also Leute, die Wortspiele machen, werden ja gerne schief angeguckt. Aber Gott macht selber so ein Wortspiel. Also das finde ich sehr toll. Wer so mit Wortspielen umgehen kann, der hat doch was. Da merkt man, da steckt doch was von Gottes Natur drin. Und er sagt dann eben, wenn deine Tage um sind und du dich zu deinen Vätern legst, so will ich dir einen Nachkommen erwecken. Das ist auch nochmal das Interessante. Dieses Wort Nachkomme ist auch das gleiche Wort für Same. Das Wort kommt schon bei Abraham vor. Wenn Gott ihm sagt, ich will dir einen großen Namen machen, und vor allem dann, als er Isaak opfern wollte, da kommt die Zusage, ich will dich segnen und deinen Nachkommen. Man kann dieses Wort tatsächlich übersetzen, die Nachkommenschaft, man kann es der Nachkommen übersetzen, man kann es eben auch der Same übersetzen, weil es tatsächlich auch wie der Same auf dem Feld ist. Und Paulus sagt hinterher, dieser Same, dieser Nachkomme ist Jesus. Da steht tatsächlich nicht mehrere, sondern einer. Und das ist hier dann auch nochmal wieder. Also, wo Gott ganz klar macht, dieser Nachkomme, von dem ich bei Abraham gesprochen habe, den finden wir hier wieder. Dass David plötzlich mitbekommt, du bist in dieser Heilsverheißung drin, die ich Abraham gegeben habe, die ich schon Eva übrigens gegeben habe. Denn im Paradies bekommt Eva indirekt zugesagt, dass ihr Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten wird. Nämlich die Schlange bekommt es gesagt. Aber dann sagt Gott, ich will Feindschaft säen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen oder halt ihrem Samen. Und das war für die Leute damals komisch, also für Adam und Eva vielleicht noch nicht ganz so, aber später, wenn die Leute das gelesen haben, weil man immer geglaubt hat, der Mann legt seinen Samen in die Frau und mehr passiert da nicht. Aber dass plötzlich halt ein Same bei der Frau ist, ja, kommt dann halt auch noch mit alles dabei bei Jesus raus. Und dann diese Zusage, der soll mir ein Haus bauen. Und das ist jetzt auch doppeldeutig. Einmal, oder also nicht nur doppeldeutig, eigentlich sogar noch mehr deutlich, aber Salomo soll den Tempel bauen. Das ist so das allererste dabei. Und dann ist es aber auch ein Hinweis auf Jesus. Weil Jesus der ultimative Salomo ist, der dieser Nachkomme eben, der auch ein Haus gebaut hat. Und dieses Haus sind wir. Eben die Gemeinde Gottes. Und die Gemeinde, der Tempel des Heiligen Geistes, ist in drei Dinge gegliedert. Ganz klein ist es jeder einzelne Christ. 1. Korinther 6, Vers 19. Da sagt Paulus zu jedem einzelnen Christen gewissermaßen, euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Dann 1. Korinther 3, Vers 16. Die Gemeinde vor Ort ist der Tempel. Und in Epheser 2, da bin ich mir aber beim Vers nicht mehr sicher, da ist es die Gemeinde durch Raum und Zeit. Also seit Pfingsten, bis Jesus wiederkommt, um uns zu holen. Das ist dann auch der Tempel. Und das ist das Haus, das er baut, das eine Dynastie ist für Gott. Warum? Weil wir Gottes Kinder sind. Also Jesus baut Gott ein Haus, aber er baut ihm gleichzeitig auch diese Dynastie. Weil Gott dann auf einmal Kinder auf Erden hat. Das war vorher nicht der Fall. Also alle, die bis Pfingsten gelebt haben, die haben noch, die haben halt schon irgendwie in der Beziehung mit Gott gelebt, aber nicht die gleiche Beziehung, die wir heute haben. Das geht so weit, dass Jesus seinen Jüngern sagt, die Propheten, die haben begehrt, einen von diesen Tagen zu sehen, den ihr jetzt seht. Und er konnte ihnen dann noch gewissermaßen sagen, es kommt ja noch besser. Und darum heißt es dann eben auch von ihm, ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei ewiglich. Hat sich zum einen durchgezogen, dadurch, dass Davids Dynastie Bestand hatte, bis Juda dann doch weg musste, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dadurch, dass Jesus eben jetzt dran ist, Jesus sitzt im Himmel auf dem Thron und wenn er wiederkommt, wird er auf dem Thron Davids sitzen. Und das tatsächlich, bis die Welt zu Ende ist. Und als Nathan nach all diesen Worten und diesem Gesicht mit David geredet hatte, kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Also, David hat einfach nur gesagt, ich möchte gerne Gott eine Freude machen, ich möchte ihm dieses Haus bauen und dann kommt Gott zurück und gibt ihm viel mehr. Eine wunderbare Lektion dabei für uns ist, wir können Gott nicht überbieten. Also selbst wenn ich sage, ich gebe mein ganzes Leben hin, sagt Gott, ja, ich gebe dir noch mehr. Und es ist nicht nur so, dass ich dann sage, ja gut, ja klar, du hast mir Jesus gegeben und deswegen gebe ich mich dir hin. Aber dann sagt Gott, ja, und jetzt gebe ich dir noch mal mehr. Und wenn wir ihm davon wieder zurückgeben, dann wird Gott sich wieder nicht lumpen lassen und wird uns noch mehr geben. Und das zeigt sich tatsächlich in allen Bereichen. Also manchmal braucht es ein bisschen, bis es sich zeigt, aber tatsächlich diese Aussage, wir können Gott nicht überbieten mit dem, was wir geben. Da lässt sich Gott einfach nicht lumpen. Und das sagt David jetzt eben hier auch, was bin ich, wer bin ich, was ist mein Haus? Aber das war dir noch zu wenig, Gott, und du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. Und dieses, das war dir noch zu wenig. Das ist Gott immer noch zu wenig, was er geben kann. Und er möchte eigentlich so viel mehr geben. Er hat uns in Jesus alles gegeben. Das Problem ist bloß, wir nehmen uns das nicht alles. In Römer 8, 32. Der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte uns in ihm nicht alles schenken? Also in Jesus gibt uns Gott alles. 2. Korinther 1, 20. In Jesus Christus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Das Problem ist bloß, wir haben oft nicht den Glauben, uns das zu nehmen, was Gott uns geben will. Dann lesen wir vielleicht sogar noch so ein Wort und sagen, ja, schön. Schön, wenn das wahr wäre. Oder wir sagen vielleicht noch, ja, das ist wahr, aber wir handeln nicht so, als wäre es wahr. Das tut David hier aber tatsächlich. Der ist total baff und geht einfach nur in den Lobpreis rein. Weil er weiß, Gott möchte mehr und mehr und mehr und mehr beschenken. Was kann David noch mehr zu dir sagen, da du deinen Knecht so herrlich machst? Du kennst deinen Knecht. Herr, um deines Knechtes willen hast du nach deinem Herzen all diese großen Dinge getan, dass du Kunst tätest alle Herrlichkeit. Herr, keiner ist dir gleich und es ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Das ist auch wunderbar. Wenn Gott uns zusagt, was er tun will, und wenn er uns das verspricht und alles Mögliche, allein schon dadurch merken wir, dass er ein Gott ist wie kein anderer. Und wenn er es dann noch tut, dann merken wir es noch mal mehr. Also Gott gibt die Sache, also wenn man, Gott gibt uns die Dinge nicht unbedingt einfach nur, weil er uns liebt, das auch. Aber weil er möchte, dass wir dadurch noch mehr erkennen, wer er ist. Und dass wir uns dadurch noch mehr von ihm abhängig machen. Und dadurch noch mehr von ihm empfangen können. Weil er uns eben noch mehr beschenken möchte. Dadurch werden wir noch, es ist kein Teufelskreis, sondern ein Gotteskreis. Wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen, durch große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast. Du hast dir dein Volk Israel zum Volk gemacht für ewig und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Auf die Frage, wo ist ein Volk auf Erden, können wir noch dazu sagen, und wo ist noch ein Volk auf Erden und im Himmel? Weil wir Gottes Volk nicht nur auf Erden sind, sondern das himmlische Israel. Das Erbschaft hat im Himmel, von der Erbschaft dürfen wir aber hier auf die Erde schon alles Mögliche runterziehen. Nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, werde wahr in Ewigkeit und tu, wie du geredet hast. Und dein Name werde wahr und groß und ewiglich, dass man sage, der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ist Gott in Israel. Und das Haus deines Knechtes David sei beständig vor dir. Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechts geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. Auch schön. Weil Gott eine Verheißung gegeben hat, darum hat David den Mut zu beten. Weil er halt doch noch einen anderen Stand hat vor Gott als wir. Das ist ja das Krasse. David ist zwar König über Israel, aber da ist noch diese Distanz, weil er darf nicht hinein in die Stiftshütte. Und in die Stiftshütte hinein dürfen nur die Priester, aber dahinter ist noch das Allerheiligste. Und das in das Allerheiligste, da darf nur der hohe Priester rein, und das auch nur einmal im Jahr. Aber in Hebräer 10, Vers 20 wird uns gesagt, dass Jesus uns einen neuen Weg geöffnet hat, hinter den Vorhang, dass wir mit Freimut da hineingehen können. Also mit Freimut, wirklich mit einer Dreistigkeit, eine gesunde Dreistigkeit, wie ein Kind zu Hause einfach an den Kühlschrank gehen kann. Wie ein Kind einfach zu Hause bei Mama ins Schlafzimmer kommen kann. Ganz gleich, was gerade los ist. Da ist Platz. Und so dürfen wir einfach ganz dreist hineingehen. Wir brauchen nicht mehr uns den Mut machen, weil wir eine Verheißung Gottes erstmal suchen müssten. Sondern wir haben die Verheißung schon, wir haben Jesus in uns und sind dadurch noch mehr und haben noch, also stehen höher als David. Nun, Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht dies Gute zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechts, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Auch nochmal wunderbar, auf eine Verheißung Gottes zu antworten. Und jetzt mach. Kommt bei uns manchmal in einem, jetzt mach endlich. Aber wenn wir es so richtig in Freuden annehmen können, also das andere ist auch schon gut, aber wenn wir es in Freuden annehmen können, können wir sagen wie David, und jetzt segne dein Haus. Oder wir können sagen wie Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Weder David konnte großartiger was dran machen an der Verheißung, die ihm gegeben wurde. Außer dass halt, also er hat schon Söhne gehabt zu dem Zeitpunkt, das heißt also eigentlich wusste er, das geht schon irgendwie weiter. Und bei Maria war es aber noch krasser. Die wusste, ich kann nichts dran machen. Tu, was du tun willst. Und hat es voller Freude aufgenommen. Danach schlug David die Philister und demütigte sie und nahm Gad und seine Ortschaften aus der Philisterhand. Auch schlug er die Moabiter, sodass die Moabiter David untertan wurden und Abgaben brachten. Er schlug auch Hadad-Ezer, den König zu Zoba, bis Hamath hin, als er auszog, seine Macht auszurichten am Euphratstrom. Und David gewann ihm ab 1000 Wagen, 7000 Reiter und 20.000 Mann zu Fuß. Und David ließ alle Wagenpferde lähmen und behielt 100 übrig. Und die Aramäer von Damaskus kamen, um Hadad-Ezer, dem König von Zoba, zu helfen. Aber David schlug von den Aramäern 22.000 Mann und setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus, und so wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Tribut. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. David fängt jetzt an, Israel in Sicherheit wohnen zu lassen. Denn davor waren diese Völker alle noch große, wichtige Feinde. Aber David besiegt nun einen nach dem anderen. Und zum Beispiel die Moabiter, die haben auf einem Hochplateau gewohnt. Das heißt, obendrauf, da war es obendrein auch häufiger regnerisch als unten in Israel. Aber David hat sie erobert. Warum? Weil Gott mit ihm war. Also selbst die Sachen, die völlig unmöglich sind aus menschlicher Sicht, die werden mit David möglich, weil Gott mit ihm ist. Und Gott mit ihm haben wir im Neuen Testament auch, Gott mit uns. Das ist sowas, das ist ein wunderschönes Thema, das zieht sich durchs Matthäus-Evangelium, dürft ihr mal gucken. Fängt an mit Immanuel und dann endet es mit und kommt dazwischen drin auch noch häufiger. Ist auch einer der Erlösernamen Gottes, der Herr ist dort. Und da, wo Gott ist, wo er unter uns ist, da können Dinge passieren, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben, weil Gott mit uns ist. Und David erobert nun hier und dort und überall, und auch wenn die anderen Völker noch versuchen, dagegen zu kommen, schaffen es trotzdem nicht, weil der Gott Israels dabei ist. Weil der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir in Jesus halt kennen, der ist stärker als alles, was wir sonst kennen. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadad-Ezers Gefolge gehabt hatte, und brachte sie nach Jerusalem. Auch nahm David aus den Städten Hadad-Ezers, Tibrat und Kun, sehr viel Kupfer. Davon machte Salomo das kupferne Meer und die Säulen und kupfernen Gefäße. Also das ist schon mal ein Ausblick. Warum macht David das hier alles? Der beraubt die anderen Völker, um dem Tempel Reichtümer zu geben. Das haben wir auch schon gehabt, als die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten. Da sollten die sich auch von den Leuten alles Mögliche geben lassen. Hat dann aber nicht und dann sind sie halt ausgezogen, und ein Großteil von dem, was sie mitbekommen haben, haben sie erstmal auch gegeben für die Stiftshütte als freiwillige Gaben. Und das macht David hier wieder. Er beraubt die anderen Völker als Reichtum für den Tempel. Und das ist übrigens auch noch was ganz Interessantes, was für uns als Gemeinde dran ist, was wir uns nicht unbedingt bewusst machen. Alles in dieser Welt gehört Gott. Bloß der Teufel hat sich ganz schön viel unter den Nagel gerissen. Wir dürfen jetzt und sollen eigentlich sogar wieder all diese Reichtümer zurückholen. Also Jesus hat uns schon den ultimativen Sieg gegeben durch seine Auferstehung. Und wir haben jetzt noch Schlachten vor uns. Aber wir haben das Anrecht, diese Dinge, diese Reichtümer aus der Welt wieder zu holen. Das müssen jetzt nicht irdische Reichtümer sein. Das können auch ganz andere Reichtümer sein. Also da dürft ihr gern selber auch noch mal in der Bibel rumforschen, was das alles an Reichtümern sind. Aber tatsächlich Dinge, die zur Welt gehören, wo wir sagen, ja, nee, da darf ich jetzt auch. Davon darf ich jetzt tatsächlich was kriegen. Nicht auf illegale Weise. Das ist schon nochmal wichtig. Aber tatsächlich, dass ich sagen kann, okay, ich habe Anspruch darauf. Du Teufel, du nimmst jetzt deine Dreckspfoten da weg Und die Engel, die hilfreichen Geister, bringen das jetzt her. Wie auch immer das jetzt kommt. Und wenn ich noch was damit zu tun habe, dann sagt mir das der Herr auch noch. All diese Reichtümer, die für den Tempel da sind, die treibt David jetzt zusammen. Übrigens auch noch mal ganz toll, David weiß, dass er selber ja den Tempel nicht bauen darf. Aber er sagt sich, ich bereite das jetzt vor. Also, auch wenn er weiß, ich darf selber nicht. Ich habe keinen Anteil in gewisser Weise an dem Endprodukt, sagt er trotzdem, ich tue das meine, dass es soweit wird. Manchmal haben wir in Gemeinden das Problem, dass die alten Leute sagen, das sollen die Jungen machen. Die haben was vor sich, die haben noch all diese... Sollen die ruhig und ziehen sich zurück. Weil die Alten halt irgendwie sagen, ja, das ist nicht mehr für mich. Und da dürfen wir uns alle dann ein Beispiel nehmen an David zu sagen, okay, selbst wenn ich das nicht miterlebe, mache ich mich dran und hole Reichtümer, wo auch immer her, also auf legale Weise, mit Gottes Hilfe, auf Gottes Wegen. Aber ich tue meinen Teil dafür, dass die Jugend da weiter mit vorankommt. Und dadurch kommen dann noch wesentlich andere Sachen dazu. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadad-Esers, des Königs von Zoba, geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüßen und ihm Segen wünschen, dass er mit Hadad-Eser gekämpft und ihn erschlagen hatte. Denn Toi führte Krieg mit Hadad-Eser und Hadoram brachte mit allerlei goldene, silberne und kupferne Gefäße. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, wie er auch das Silber und Gold, das er den Heiden genommen hatte, den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern. Also nicht nur hat David die Heiden beraubt, sondern er hat noch mehr bekommen. Und dort, wo der Teufel uns Dinge geklaut hat, da kommen wir an und wir kriegen aber durch den Sieg, den wir in Jesus haben, noch mehr dazu. Das ist das, was Paulus in Epheser 3 schreibt, in Vers 20, dem aber, der übermäßig mehr geben kann, als wir denken und verstehen, durch die Kraft, die in uns wirkt. Übrigens der Versteil, den wir oft unterschlagen. Durch die Kraft, die in uns wirkt, dem sei Dank in der Gemeinde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott kann und will ja auch wesentlich mehr geben, als wir denken und verstehen können. Und David hat sich wahrscheinlich eben gedacht, ja gut, wenn ich die erobere, dann hole ich mir die Schätze. Und dann kommt auf einmal der Widersacher des anderen Widersachers an und sagt, weil du mir so einen guten Segen getan hast, kriegst du noch mehr dazu. Und Abishai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal 18.000 Mann. Und David setzte Statthalter in Edom ein, sodass alle Edomiter David untertan waren. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und dieses der Herr half David, wo er auch hinzog, das erleben wir manchmal nicht so, wie wir es gerne hätten. Das wirkt ja auch bei David so, der ist irgendwo hingegangen und sofort sind alle vor ihm umgefallen. Da waren bestimmt einiges an Kämpfen da, weil die Edomiter ihr Land auch nicht freiwillig hergegeben haben. Also es kommen Kämpfe, aber wir haben den ultimativen Sieg schon. Und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und denken manchmal, wir kämpfen auf verlorenem Posten, anstatt uns klarzumachen, ja, Gott ist für uns und wir haben schon den Sieg in Jesus Christus. Das wäre übrigens 1. Thessalonicher 15,57 und in 2. Thessalonicher, Korinther, Entschuldigung, 2. Korinther, das erste war auch 1. Korinther, 2. Korinther 1, sagt David dann auch, sagt Paulus auch noch, ein Dank sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt in Jesus Christus. Alle Zeit. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und dann zu sagen, du hast mir den Sieg gegeben und ich mache weiter, auch wenn ich gerade zu verlieren scheine. So regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Auch noch etwas, das ganz wichtig ist für Jesus. Also David schafft Recht und Gerechtigkeit und Jesus tut das auch. Und dieses Wort Gerechtigkeit, das ist nicht nur so ein kategorischer Begriff, wie wir das im Deutschen haben, dass da halt alles mit den Paragraphen richtig übereinstimmt. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Also wenn es in der Ehe gut funktioniert, dann sind Mann und Frau gerecht voreinander. Weil sie tatsächlich miteinander zusammenleben, weil sie miteinander das Leben leben können. Und aus dieser Gerechtigkeit ergeben sich dann die Rechte. Und das ist das Interessante. Wir haben erstmal unsere eigene Gerechtigkeit, mit der wir selber versuchen, vor Gott dazustehen. Das führt uns entweder dahin, dass wir sagen, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, oh, und gehen ganz runter und denken gar nicht mehr dran, dass wir zu Gott ankommen. Oder wir sagen, ich habe das wunderbar gemacht. Wo ist meine Belohnung? Aber wir gucken halt doch wieder nur auf uns und sehen nicht, dass Gott einen ganz anderen Standard hat als wir. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und dann gibt es Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in Jesus und die gibt er uns. Wenn wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat, dann bekommen wir diese Gerechtigkeit. Und zum einen bekommen wir dann nicht mehr das, was uns zusteht. Wir bekommen nicht mehr das, was uns zusteht, aber wir bekommen das, was uns eigentlich nicht zusteht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, wir bekommen aber das, was uns aus Jesu Gerechtigkeit zusteht. Also nochmal wieder mit dem Ganzen, was der Feind uns gestohlen hat, dazu hatte er in einer gewissen Weise ein Anrecht, als Sünder hatte der Teufel ein Anrecht, uns alles zu nehmen, weil wir halt noch ihm gehört haben. Und da haben wir obendrein nur das Recht darauf gehabt, von Gott das Gericht zu bekommen. Dann, in Jesus, haben wir zum einen nicht mehr das Gericht zu fürchten. Aber wir haben jetzt auch die Gerechtigkeit, die Jesus hat. Und auf diese Gerechtigkeit hat Gott total viele Verheißungen gesetzt. Auf jede Verheißung, die Gott gegeben hat, habe ich ein Anrecht als Kind Gottes. Also es sind halt auch mitunter Verheißungen wie alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Aber es gibt auch unendlich viele andere, die wirklich gut sind oder die wir als gut empfinden. Und da dürfen wir auch drauf pochen. Da haben wir ein Recht drauf. Und da sind wir manchmal als Christen eher so, ja, nee, ich will ja lieber. Das ist so eine falsche Demut, dass ich sage, nein, mir genügt es ja völlig, wenn ich nur Jesus habe. Ist auch eigentlich nicht verkehrt. Aber wenn Gott dann sagt, ich möchte dir ja noch mehr geben, und ich immer nur sage, nein, 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 du bist mir genug, aber ich will dir mehr geben, nein, 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 du bist mir genug. Weiß ich nicht, wie das bei dir jetzt wäre, wenn deine Frau immer nur sagt, ja, nein, du bist mir genug, ja, aber ich habe noch Blumen für dich, nein, 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 aber ich habe hier noch das und das, ich möchte dir doch schenken, ich möchte dir was schenken, nein, nein, nein. Irgendwann wäre es dir wahrscheinlich auch ein bisschen zu blöd, nehme ich an. Ist jetzt nur eine Theorie. Aber eben dieses, David schaffte überall Recht und Gerechtigkeit. Und dort, wo wir wieder merken, da tut uns der Teufel Unrecht, mit was auch immer, da dürfen wir tatsächlich mit einer größeren Gewissheit als die bittende Witwe gehen. Weil wir eben nicht eine Witwe sind, wir sind die Braut Christi, wir sind Kinder Gottes, wir kommen eben zu unserem Vater damit und dürfen wissen, ja, er schafft uns Recht. Und zeigt uns, was wir selber dazu machen müssen und den Rest macht er selber. Joab, der Sohn des Zeruja, war über das Heer gesetzt. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Zadok, der Sohn Achitubs und Abimelech, der Sohn Abiatars, waren Priester. Schafscha war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Und die Söhne Davids waren die ersten an der Seite des Königs. Also noch kurz der Hofstaat Davids. Joab ist ein Neffe Davids, genau wie Abishai, der vorher genannt wurde. Dann kommen ein paar Leute, die weniger bekannt sind. Dann kommt Zadok. Zadok ist ganz wichtig, weil Zadok später die neue Priesterdynastie anfängt. Also alle hohen Priester bis mitten hinein in die Zeit zwischen Alten und Neuem Testament waren Nachkommen Zadoks. Bis dann irgendwann es einen Putsch gab und ein anderer Priester sich gesagt hat, ich möchte ein hoher Priester werden, hat mit den Besatzungsmächten gemeinsame Sache gemacht. Und ab da dann, bis der Tempel zerstört wurde, gab es nur illegitime hohe Priester, die Jesus trotzdem anerkannt hat und alles, aber genau. Aber das ist eine andere Geschichte, das kommt in Hesekiel aber nochmal ganz groß raus. Und dann noch eines Nettes, was dann hier ist, also Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Das sind Fremdvölker gewesen. Also Leute, die von draußen kamen, die Kreter tatsächlich, von Kreta, die kamen dann mitunter ins Philisterland und die haben sich von David anstellen lassen. Was schon mal ein Bild ist für uns als Gemeinde wieder, weil eigentlich war David König über Israel, die halt nur biologische Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob sind. Plus eigentlich alle möglichen noch, die halt Knechte und Mägde da waren, aber genau. Und dann die Kreter und Pleter. Das waren mit die wichtigsten Kämpfer. Aus den Heidenvölkern waren dort, haben dem König Israels gedient, haben damit auch dem Gott Israels gedient, obwohl doch eigentlich die zu ganz anderen Göttern gehörten. Das sind so kleine Bonbons, die Gott immer hinein versteckt, wo er schon seinem Volk gesagt hat, guck mal, ich habe nichts dagegen, dass die fremden Völker auch zu mir gehören. Die haben sogar David gedient. Israel hat bloß irgendwann so über die Stränge geschlagen, dass sie gesagt haben, okay, die fremden Völker haben uns nichts als Unheil gebracht, wir vertreiben die jetzt alle. Und zu Jesu Zeit hat man gesagt, die Heiden sind auch zu nichts anderem gut, als dass das Höllenfeuer nicht ausgeht. Aber trotzdem immer wieder diese kleinen Bonbons, nein, Gott hat auch mit den Heidenvölkern etwas vor. Und mitunter stehen die ganz nah dran. Und dann noch dieses, die Söhne Davids waren die ersten an der Seite des Königs. Also, die haben eigentlich nichts getan, womit sie sich das verdient hätten. Alle anderen haben irgendwas getan, womit sie sich verdient haben. Das ist in unserer heutigen Zeit manchmal ein bisschen hintergefallen, dass es eben etwas gibt wie Geburtsrecht. Und das gibt es tatsächlich auch im Reich Gottes. Das haben wir tatsächlich auch. Und weil wir Gottes Kinder sind, sind wir in gewisser Weise auch die Ersten an seinem Thron. Die anderen Arbeiter, ist in Ordnung, aber wir stehen direkt dran. Wir haben direkten Kontakt zu unserem Vater. Weil er uns eben in Jesus zu Gottes Kindern macht. Das müssen wir bloß leben. Das ist manchmal schwieriger, manchmal leichter. Es ist dann vor allem leichter, wenn wir im Wort Gottes weiterlesen und immer wieder sehen, stimmt, das gilt mir. Stimmt, das gilt mir. Das ist wahr für mich, dass ich Gottes Wort für bare Münze nehme. Und dann nicht Angst habe, oh, was ist, wenn die Leute mich jetzt da schief angucken und so weiter. Nee, Gott sagt's, ich glaub's, damit hat sich's. Manchmal einfacher, manchmal weniger einfach. Aber Gott schenkt zum Glück die Kraft dazu. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der unserem Vater das Haus baut. Dass du der verheißene Nachkomme bist und dass du uns hineinbringst in die Gemeinschaft mit dem Vater. Dass du uns diese Schätze erobert hast und dass du uns zeigst, dass du noch mehr geben möchtest. Dass wir das Reich des Teufels bestürmen dürfen und dort alles Mögliche erobern können, was uns gehört als Kinder Gottes. Schenk du uns die Dreistigkeit, zum Thron Gottes zu gehen und die Dreistigkeit, draußen in der Welt das zu nehmen, was uns gehört. Danke dafür. Amen.